don't need no education. We don't need no thought control.
Leben lernen.
Leben lernen. Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Ja, grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, du hast eine lange, lange Reise gemacht. Du warst jetzt mehrere Wochen unterwegs und deswegen liegt eigentlich ganz klar auf der Hand die Frage, was lernt man durchs Reisen? Also, was hast du durch deine lange Reise, die du jetzt gemacht hast, Richtung Portugal, was hast du da gelernt?
Gute Frage. Ich lerne beim Reisen immer sehr viel, weil ich anderes sehe, was ich zu Hause nicht habe. Andere Landschaften, wo ich mich dann frage, was wächst da? Ich frage mich, womit macht dann dieses Land, was kurbelt in diesem Land die Wirtschaft an? Was verkaufen sie von dem, was wächst? Was habe ich vielleicht selber schon in meinem Land konsumiert von dem, was dort wächst? Ja, zum Beispiel die Orangen aus Portugal. Oder ich habe erfahren, dass 50% des gesamten Olivenöls auf der Welt in Spanien wächst und verkauft wird und solche Dinge. Ja, es erweitert sich der Horizont, und das ist für mich eine wesentliche Grundlage von Lernen. Der Horizont erweitert sich in Bezug auf Menschen, auf die Art, wie Menschen mit Dingen umgehen, wie sie leben, wie sie zusammensitzen, in welchen Formationen sie durch die Stadt gehen, wie es mit Armut und Reichtum aussieht. Also alles, was mich normalerweise bewegt, lerne ich dann dazu auf Reisen durch die Beobachtung von dem, was halt anders ist oder gleich ist.
Gibt es etwas, ich bleibe da noch kurz dran und frage nach, gibt es etwas über diese konkrete Reise, die du jetzt gemacht hast, wo du sagen wirst, das sind jetzt Punkt 1, 2, die du tatsächlich da jetzt ganz konkret gelernt hast, die entweder deine Meinung verändert haben, also oder ein Wissenszugewinn, wie du das jetzt gerade mit den Fakten gesagt hast. Aber mich würde eher natürlich mehr das Persönliche, also ein Aha-Erlebnis, wenn man will, interessieren.
Ich sage was Schönes, was ich gelernt habe, und was nicht Schönes.
Okay.
Ich beginne mit dem Nicht-Schönen. ich habe auf dieser Reise tatsächlich gelernt, wie wirklich unsagbar problematisch Tourismus sein kann. Ich mache ja seit 30 Jahren, also seit wir ein Wohnmobil haben, jedes Jahr eine vierwöchige Reise, natürlich beschränkt auf Europa, durch das Wohnmobil. Und habe jetzt gelernt, in welchem Prozess sich das Ganze befindet. Zum Beispiel heuer war das wirklich krass. Ich konnte kaum eine Kirche besichtigen, ohne vorher eine App heruntergeladen zu haben, wo ich dann einen Termin bekam, zu dem ich dann hinein durfte. Also man braucht für alles ein Ticket und steht überall ganz lange Schlange. Das war natürlich noch vor 20 Jahren in keiner Weise so. Also das habe ich gelernt an nicht so schönem. An Schönem habe ich gelernt, dazu gelernt, den Atlantik. Also ich war noch nicht so viel am Atlantik.
Okay, also diese Leidenschaft, also das verstehe ich total, weil ja, das ist mir ganz, ganz nahe, ja.
Und diese, das hatte ich auch noch nie, diese lange Westküste am Atlantik, also jeden Tag dieses Sonnenuntergangserlebnis. Und was ich am Atlantik so mag, ist diese Wildheit, ja, die er hat. Und diese unendliche Weite, also diese Vorstellung, das war mir auch noch nie so bewusst wie diesmal. Diese Vorstellung, wenn ich da jetzt losschwimmen würde, komme ich bis Amerika sozusagen. Ich meine, es gibt natürlich auch wieder am Südwestzipfel Europas, an diesem Kap in Sagres, gibt es tatsächlich ein Standl, ein Wurststandl, wo eine große Wurst drauf ist und die Überschrift: die letzte Bratwurst vor Amerika.
Ich glaube, das gibt es an mehreren Orten. In Irland zum Beispiel im Norden, Last Coffee before America. Yeah.
Ja, aber trotzdem so diese Weite, das kenne ich, die habe ich in diesem Ausmaß, ist mir noch nie so bewusst geworden. Ich war natürlich auch in Norwegen. Und, ja, aber trotzdem, du hast gefragt auf dieser Reise. Und auch, ich habe diesmal auch mit einem Mietauto durch die Besucher, die bei uns waren, war auch mit einem kleineren Auto eben unterwegs. Und dann habe ich gelernt, wie sehr jede Bucht, also du fährst ein paar Kilometer weiter und ein neues Naturwunder liegt vor dir. Weil jede Bucht am Atlantik andere Felsformationen hat. Das war wirklich berauschend für mich, Und da habe ich auch so ein Stück wieder mehr Ehrfurcht vor der Größe zum Beispiel des Atlantik oder überhaupt der Erde dazu bekommen.
Ja, spannend. Also ich finde natürlich, für mich ist das vollkommen fremd, eine Reise mit Wohnmobil. Aber ich habe mir jetzt gerade etwas vorgestellt. Man sagt ja, also wenn ich mich frage, was lernt man bei Reisen oder was habe ich bei Reisen gelernt, außer natürlich andere Menschen, mit denen man dann zu tun hat. Ich habe oft dann auch natürlich beruflich auch damit zu tun gehabt, mit Menschen, anderen Sprachen, anderen Kulturen, anderen Städten und so weiter. Aber ein Aspekt vom Lernen durch Reisen ist ja, dass man aus seinem Alltag und seinen Gewohnheiten herauskommt. Und ich fand es jetzt in der Kombination meiner Vorstellung interessant, wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, dann hast du ja etwas Gewöhntes. Du nimmst ja quasi dein Haus auf Rädern von zu Hause mit, auch wenn es natürlich jetzt beengter ist, aber es ist das dir Vertraute. Und damit fährst du in ein Gebiet, in ein Land, das du noch nicht kennst, von der Umgebung, von der Vegetation und der Geologie und so weiter, aber und den Menschen und die Sprache und. Und diese Kombination finde ich ja ganz interessant.
Das ist auch interessant, weil es ja ambivalent ist. Ja, auf der einen Seite gibt das Wohnmobil meiner Ängstlichkeit eine gewisse Sicherheit. Ja, das heißt, wenn ich so mein eigenes Haus immer bei mir habe, in das ich mich schneller mal zurückziehen kann, das gibt mir schon eine gewisse Sicherheit, die mich dann auch leichter wohin hinauslässt in fremde Bereiche. Und auf der anderen Seite komme ich genau dadurch, dass ich meine eigene kleine Sicherheit durchs Wohnmobil bei mir habe, in entlegene Gegenden, in Gebiete, wo man sonst, wenn man ein fixes Hotel gebucht hat, nicht hinkommt. Ganz abgesehen davon, dass für mich ein Hotelurlaub ja nur unter ganz, weiß ich nicht, bestimmten Voraussetzungen möglich wäre. Also diese vielen Erzählungen, die ich höre, wo Menschen in einem Hotel Urlaub machen, irgendwo am Ende der Welt und trotzdem nichts mitkriegen vom Land, weil sie ein All-Inclusive-Blasengebiet da gewählt haben. Das brauche ich nicht, das möchte ich nicht. Vielleicht nur wegen der Sonne oder... Das ist nicht meins. Also ich möchte schon.
Gut, du erlebst dadurch natürlich mehr. Und dieser Cluburlaub an einem Strand, okay, ich muss zugeben, ich habe das schon mal gemacht und ich kann dem schon auch was abgewinnen, weil man dann einfach einmal wirklich nichts macht und die Zeit genießt. Also die Animation, da brauche ich natürlich nicht.
Ja. Nein, also ich würde das nicht aus.
Und die Show und so weiter auch nicht. Aber das hast du natürlich immer diese Abwechslung. Ich meine, wie gesagt, ich könnte mir keine Sekunde, keinen Moment vorstellen, mit einem Wohnmobil Urlaub zu machen. Aber je mehr ich da jetzt nachdenke von deiner Beschreibung, und da hat es natürlich, auch wenn es viele Einschränkungen hat und was vielleicht dann die Komfortabilität betrifft, die ihr beengt ist, aber ihr habt ja ein gutes Wohnmobil, insofern wieder anders privilegiert.
Ja, schon ein kleineres, ja, aber trotzdem.
Aber es fehlt dann halt doch an nichts und du sparst dir ja viel eigentlich Zores, weil die Reise, die ihr gemacht habt, da, ich weiß nicht, in wie vielen Hotels du da absteigen hättest müssen, im Laufe der Zeit, und das musst du dir vorstellen, jedes Mal ein anderes Bett dann einchecken.
Nein, so geht's
und,
nicht.
Und so weiter, ja. Also insofern hat es eine Kontinuierlichkeit, die ja dann ganz spannend ist. Aber ich wollte da jetzt nicht weg. Also lernen tut man dann eigentlich in der Reflexion, in dem Vergleich mit dem Unbekannten und dem Ungewöhnlichen. Und weil man ja mit einer nicht vertrauten Situation konfrontiert ist.
Und ich habe zum Beispiel beim Reisen auch schon viele Vorurteile abgebaut. Als wir in die baltischen Staaten zum Beispiel gefahren sind, sind wir mit dem Wohnmobil natürlich durch Polen durchgefahren. Und wir haben uns beide, also mein Mann und ich, gedacht, naja, Polen werden wir schnell durchquert haben. Da gibt es nicht so viel anzuschauen. Ich weiß von dem Baumsterben. Und ich hatte im Nachhinein dann auch gedacht, diese Erziehung, was hinterm eisernen Vorhang alles los ist, hat da immer noch seine Spuren hinterlassen. Aber ich bin mit dem Gefühl nach Polen gefahren, ein eher tristes Land anzutreffen und ein eher kahles und dann sind wir 10 Tage in Polen geblieben, weil das so unglaublich schön war. Also von diesen tollen Städten Krakau und Breslau und Warschau, die Hauptstadt. Und weil mich natürlich auch die interessiert, was noch da ist an Gebäuden aus der Zeit des Kommunismus und so. Also ich bin ja auch historisch prinzipiell interessiert. Ja, und so, das ist mir schon oft und oft passiert, dass ich die Vorstellungen, die in mir waren, durch vielleicht schulische Erziehung oder durch Lektüre diverser Art, dass ich die dann erweitern durfte oder widerlegen durfte durch das persönliche Erleben. Also das finde ich schon einen sehr großen Schatz, den einem da das Reisen gibt.
Ja, und die Begegnung mit den Menschen natürlich, ja, so weil es halt dann kommunikativ möglich ist. Ist natürlich dann in Spanien oder Portugal schwierig, wenn man nicht Spanisch oder Portugiesisch spricht, hat man vielleicht nicht so die Verbindung. Das liegt dann, teilen sich auch die Länder auf. Aber grundsätzlich ist natürlich die Begegnung mit den Menschen dann auch eine spannende Herausforderung.
Schon, ja, schon. Also ich fahre am liebsten in Länder, wo ich die Sprache wenigstens ein bisschen kann. Ja, und ich habe auch immer Sprachführer mit, dass ich auch so wenigstens ein bisschen sprechen kann mit den Menschen. Natürlich auch mit all der Erfahrung, die man wahrscheinlich auch in der Schule öfter macht, wenn wir beim Lernen sind. Ich überlege mir, wie ich jetzt auf Portugiesisch zum Beispiel in der Bäckerei bestellen kann oder eine Frage stellen kann. Mhm. Und dann kriege ich eine Antwort, die ich überhaupt nicht verstehe. Weil ich natürlich zwar mir wohl überlegt habe, wie es
Frage,
geht.
Frage, die du stellst, aber nicht die Antwort.
Aber die Sprache nicht kann. So, mhm. Ja. Ja. Ich muss allerdings auch sagen, in meiner Überlegung, wie bildet Reisen? Ich habe mir die Frage gestellt, weil ich ja erst reise seit 30 Jahren und bin da schon alt. Wie bin ich zur Bildung gekommen, außer der Schule als Kind, das nie und als junge Frau, die nie irgendwo hingefahren ist. Und ich muss sagen, bei mir war das natürlich schon das Reisen im Kopf. Mhm. Als Leserin, mhm. Ja, ich bin ja doch mit dem, was ich gelesen habe, durch die Welt gereist, mhm. und durch die Seelenwelt der Menschen, mhm. und habe die unterschiedlichsten Wesen auf diesem Planeten leiden und lieben und wütend sein erlebt. Also, ich glaube, es ist ein schönes Thema, wenn man sagt, Reisen ist eine Möglichkeit, das glaube ich auch. Aber man kann auch reisen mit Klängen, mit der Musik aus aller Welt. Man kann reisen mit übers Lesen. Ja? Also das wollte ich schon einbringen.
Aber die Erfahrung haben wir natürlich auch gemacht. Du kriegst ja genauso wie jetzt von Lebensmitteln, du die aus aller Herren Länder bekommst, yeah. Ja, und in Europa sowieso kein Problem. Wir merken es ja auch anhand der Küchen oder der Restaurants, die Kulinarik, aber wir sind uns wahrscheinlich da dann schon einig, es schmeckt halt, ja, das klar. Essen vor dort, wo es gemacht wird und wo es herkommt und wo es sozusagen in die Landschaft gehört, zusammen mit den Menschen, vollkommen anders, ja. Wie dann bei uns.
Ja, ja. Das ist einfach, das sind Erlebnisse. Zum Beispiel war für mich auch ein Erlebnis, wie sehr auch die Einheimischen, zum Beispiel die Italiener, ihnen die Franzosen auch sehr stark, Portugiesen, Spanier, klar, wie sehr die zum Beispiel ihr eigenes Meer lieben und den Sonnenuntergang, was da für Prozessionen immer sind am Abend hinaus auf den Strand, wo die Menschen stehen, und das sind eben nicht nur die Touristen, mhm. sondern dieses immer wieder neue Naturwunder, das eigentlich so den Menschen auch ein bisschen übersteigt. Mhm. Der Sonne, wenn die im Meer versinkt, ja, wurde auch 1000-mal besungen. Solche Dinge auch, die bilden mich auch sehr weiter, ja. Oder natürlich, wenn wir sagen das auch öfter, es gibt jetzt inzwischen in Österreich italienische Kaffeemaschinen, weil du zuerst vom Kaffee, mhm. gesprochen hast. Es gibt die italienischen Kaffeesorten. Aber der Cappuccino, auch in einer Autobahnraststätte in Italien, schmeckt trotzdem anders.
Mhm, mh. Ja, und bei vielen Gerichten ist das ebenso. Ja. Und Getränken ganz eben beim Kaffee und so weiter, ja. Dann natürlich auch. Ja, aber zu der Erfahrung im Ausland, ich meine, es macht natürlich dann auch einen Unterschied, ob man dann wirklich in Welten reist, fernen Osten und so, wo auch ganz unterschiedliche Kulturen sind. In Europa ja. ist ja dann doch, wir sind noch sehr nahe, es ist auch EU und die Verbindung. Aber trotzdem sind da die Nuancen.
Okay.
Und dieses gegenseitige Verständnis merkt ja gerade innerhalb der EU und der Politik, wie wichtig das ist und wie wenig wir leider oft voneinander wissen. Weil ja. wir eben nicht im Alltag jetzt hier, nicht besonders, wenn man sich nicht jetzt speziell damit beschäftigt, ja die Diskussion innerhalb Portugals im Land, was die Menschen dort beschäftigt, was da groß aktuell die Fragen sind, die die Innenpolitik und die Gesellschaft betreffen, bekommen wir so nicht mit.
Nein. Oder wenn man sich vorstellt, dass ja in Portugal, in Spanien, diese Diktatur erst in den 70er Jahren geendet hat. Oder dass Menschen, die zum Beispiel, die Rumänienreise war für mich auch ganz, ganz bedeutsam, dass Menschen, die bei uns sind und vielleicht jetzt 40, 50 Jahre alt sind, noch die ganze Jugend in der Ceausescu-Diktatur verbracht haben. Oder ich war auch fast zu Tränen gerührt, da in Rumänien, in, eher im Norden, Menschen, 15 Menschen, 20 auf dem Feld zu sehen bei der Ernte, nicht nur ein Mähdrescher oder eine Maschine und sie nach Hause gehen zu sehen, wie meine Großeltern, mhm. ja, mit der Sense über der Schulter von dem Feld nach Hause zu gehen und so. Und das macht dann auch so bescheiden. Und ich habe dann auch, dann schaut man genau, wie leben die und wie können die in der EU bestehen und so. Man versteht dann auch vieles besser. Also, gerade in Rumänien habe ich einen ganz großen Lernprozess gemacht in Bezug auf Verständnis. Mhm. Weil ich kenne rumänische Familien und habe mich oft ein bisschen innerlich so ein bisschen mokiert über diese materialistische Ausrichtung und nur Plastik für die Kinder und das gefällt ihnen und so. Aber wenn du dann im Land bist und du siehst das alles, du siehst die Gebäude, dieses Bukarest, was Ceausescu für sich alles bauen hat lassen, dass die noch Lebensmittelkarten hatten in einer Zeit, wo ich schon studiert habe und schon berufstätig war in Österreich, dass die über eine bestimmte Gradanzahl nicht heizen durften und solche Sachen. Dann versteht man auf einmal, als dann endlich die Freiheit kam, dass man dann natürlich das alles auch wollte. Ja, was wir nehmen schon kein Plastik mehr, wir sagen, Holzspielzeug ist viel besser. Aber natürlich ist ein großes rotes Plastikauto für Menschen, die das alles nicht hatten, schon etwas besonders Schönes. Das lernt man dann auch verstehen.
Also die Hintergründe und die Zusammenhänge.
Ja.
Ja. Also das Verstehen, das gegenseitige Verstehen und dann natürlich auch das Entdecken von dem, was uns ja verbindet. Ja, also das Streben, ja. dass den Menschen gut geht, welche Bedeutung Familie zum Beispiel hat, aber auch Schulen. Also du als Pädagogin, wie geht's dir denn dann, wenn du in Spanien oder in Portugal an einer Schule vorbeikommst? Hast du da besondere Beobachtungen gemacht? Hat dich interessiert, wie man dort eigentlich anders lehrt, unterrichtet und lernt?
Da kann ich nur eine ganz persönliche Beobachtung sagen, weil ich nach wie vor schon so lange in Pension bin, stehen bleibe, wenn ich eine Schulklasse sehe und immer noch ganz interessiert hinschaue, ja, und mir und schaue und die Liebe so spüre zu diesen jungen Menschen, aber ich weiß über die Schulsysteme genauso viel wie du, weil ich halt dann nachlese, aber jetzt immer meinen, im Unterschied zu früher, habe ich jetzt immer mein Google mit, ja, egal, mhm. oder mein ChatGPT, ich kann immer nachschauen, wie das ist, welche Arten von Schulen und so, und das ist halt mein persönlicher Zugang.
Mhm.
Aber ich habe natürlich keine Schule besucht. Ich sehe viel Uniform.
Aha, ja, ist klar, gerade in dem
Gebiet haben wir
das
noch nicht.
Ja, ja. Da gibt es eine andere Tradition in Spanien oder in Portugal. Ja.
Und ich sehe auch Schuluniformen, die eindeutig katholische Privatschulen sind, mit diesen weißen Krakeln und dem Kreuz und so. Ja, sowas. Ja, ich sehe auch den Wert des, zum Beispiel, das kriegt man schon mit, was die Religion für eine Rolle spielt.
Mhm.
In den Ländern unterschiedlich auch.
Ja, wo einfach die Entwicklung im Land, die kulturelle Identität ja auch dann ganz unterschiedlich ist. Ja. Eben, was das politische System anlangt oder ob sich dann eine Monarchie entwickelt hat und Demokratie, wie es zusammengeht, wie man auch mit der Vergangenheit umgeht, also das Erbe der Vergangenheit.
Das ist schon sehr interessant.
Gerade ja. Portugal, Spanien, Seefahrer und die mhm. Entdeckungen oder dann eben die Mauren, also mhm. wirklich Jahrhunderte zurück, wo es mit dem osmanischen und islamische Kultur trifft, europäische Kultur zusammengeht, also höchst spannend.
Ja, zum Beispiel, das hat mich immer gewundert, auch Spanien war doch auch so ein Land der zum Beispiel Hexenverbrennungen, ja, so ein sehr katholisch striktes mhm. Land. Und gleichzeitig ist es auch das Land, das zum Beispiel eines der ersten war, das Abtreibungen erlaubt hat. Und gleichzeitig ist es ein sehr, aus dieser Geschichte heraus vielleicht, ein sehr aufgeschlossenes Land geworden. Natürlich auch nur teilweise. Natürlich besteht das Erbe irgendwie weiter. Ja, auch in Portugal merkt man das noch.
Aber ich glaube, da ist historisch, genauso wie in Frankreich, die Rebellion und die Revolution, wo einfach die Gesellschaftsschichten, die gegeneinander gekämpft haben, wo das Bürgertum, Arbeitertum gegenüber der Aristokratie, ja. das hatte da eine andere Dynamik. Bei uns hat man das lange Zeit eher verschlafen, also in Nostalgie
genau.
und in der Ehrerbietung. Aber da war es natürlich auch lange Zeit einfach der große Kampf. Die Ausrichtung natürlich auf das internationale Seefahrertum, der Reichtum, der damit verbunden ist, der Einfluss, aber dann natürlich auch diese Klassenunterschiede.
Ja, und dann hast du natürlich genauso wie auch zum Beispiel in Berlin hast du natürlich auch Gedenkstätten, mhm. wo du dann einen Einblick kriegst. Zum Beispiel auf diesem Pass zwischen Spanien und Frankreich. Das ist wirklich berührend mit Fotos, wo die Franco fielen. Das war ja ein Militäraufstand.
Mhm.
Und wo die bis auf den Hügel hinaufgekommen sind oder wo die überall, also die mein Gott, halt die Gegner von Franco oder
ja, aber auch später im Nationalsozialismus, wie Frankreich erobert war von den Nazis und Juden über Spanien noch geflüchtet sind, ja. eben durch
und
die
Berge. Und da sind eben diese Pässe mhm. und da hast du das Gefühl, da spürst du noch ein bisschen, da kriegst du fast Gänsehaut, wenn du dann diese, darum halte ich das für sehr wichtig, die Gedenkstätten, mhm. weil du dann das immer noch ein wenig, das kriegst du dann auch mit. Und wenn du dann auch die Fotos siehst, auch von den Flüchtenden und so, ja. Und du wohn, ich bin halt dann immer wieder ganz fertig, wenn ich mir denke, was da alles passiert ist und erlebt wurde. Und wir haben, scheint es, immer noch so wenig aus dem Allen gelernt. Mhm. Ja, und wir können jetzt wieder so in eine wirklich rechte Richtung gehen. Auch in allen diesen Ländern, also in ganz Europa, setzen sich wieder diese rechten Gedanken durch, von denen man doch überall weiß, was die angestellt haben.
Ja, aber es ist eine gesamteuropäische Entwicklung,
ja,
die ist leider, aber das ist halt auch nicht nur der Zeitgeist, sondern auch die Entwicklung wirtschaftlich und so weiter. Wir haben natürlich da auch gemeinsame Krisen erlebt. Also ich denke jetzt zum Beispiel, es ist schon, klingt jetzt schon so weit weg, aber und irgendwie abgedroschen, aber Corona hat uns halt auch alle betroffen.
Ja.
Also in allen Ländern und unterschiedlich sind wir damit umgegangen, aber die Auswirkungen haben alle betroffen. Und die entsprechenden Folgen, sowohl politisch als auch in der Gesellschaft, was das Vertrauen in Demokratie anlangt, wie politische Führung mit Krisen umgeht, auch dann wirtschaftliche, wie diese ganze Transformation, die wir jetzt haben, funktioniert, was eigentlich die Entwicklung mit uns macht bzw. verändert, die Lebensbedingungen, an erster Stelle halt wirklich die wirtschaftlichen Veränderungen, die Arbeitslosigkeit und gleichzeitig doch auch die Ansprüche, das Arbeiten in Arbeit sein, dann natürlich das Migrationsthema, das mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen auf Länder dann unterschiedliche Erfahrungen bringt und politische Bewegungen und auch Instrumentalisierungen oder dann halt einfach die junge Generation und der Blick in die Zukunft.
Ja.
Aber das ist dann schon auch wieder spannend, die Unterschiede zu sehen, wie das Lebensgefühl halt ist. Also jetzt die Menschen, die Mentalität. Vielleicht macht es mit Portugiesen, macht es sie glücklicher, die halt am Atlantik leben und die beeindruckenden Sonnenuntergänge
sehen. Ja.
Mehr als, sage ich jetzt einmal, jemand bei uns, der dann eine Serie anschauen muss, weil er am Abend sonst nur seine weißen Wände anschauen kann.
Ja, natürlich. Es gibt ja eh die Wissenschaft, was macht das Land mit der Seele des Menschen. Mhm. Ja.
Glücklich und zufrieden.
Ja, und was ist für ein Unterschied, ob man in den Bergen groß wird oder am Meer. Ja. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Besuch, das war natürlich jetzt eine Fachexkursion, wo wir holländische Schulen besucht haben.
Mhm.
Da ging es um die Begabtenförderung, aber das nur nebenbei. Aber in Bezug auf Reisen, ich habe mir immer gedacht, was ich auch in Norwegen erlebt habe, die Lehrerinnen und Lehrer, die wirken so selbstbewusst, so wie eine natürliche Autorität, die vielen, die ich da gesehen habe, es wird die anderen auch geben. Ja? Mhm. Also ich möchte jetzt nicht da Vorurteile erzeugen. Dann habe ich gedacht, ja, natürlich, Holland war immer ein Welthandelsplatz, mhm, und immer so offen übers Meer hin und so. Vielleicht macht das eben auch was mit den Menschen, genauso Norwegen.
Mhm.
Das ist schon ein Unterschied, ja. Und auch diese Weite des Denkens, wo dann die wir so eine Gruppe waren, die eben diese Begabtenförderungslehrer, die wir da den Lehrgang gemacht haben, und die haben dann gesagt, na, also, was die da machen, das können wir schon lang, oder die also so gleich so dreimal gescheit waren. Ja? Mhm. Und ich habe nur beobachtet, was die sich trauen, wie die offen sind und wie auch Schülerinnen und Schüler ganz offen entscheiden durften. Natürlich kommt dann, vielleicht ist es nicht, hat das eine andere Art von Qualität, möchte ich mal sagen, was Schüler dann produzieren, wenn sie alles aus eigenem gemacht haben. Ja, also es glaube ich schon, dass die Landschaft da auch was macht. Aber ich weiß auch nicht, ich entschuldige damit nicht, wenn wir in Österreich so ein bisschen was Hinterwäldlerisches haben.
Naja, das ist die Frage, ob das so ist. Aber weil du jetzt schon Schule und Beispiel von Schulen gesprochen hast, gehört es natürlich dazu, es zu sagen, welche unglaubliche Chance und Möglichkeit durch das Programm, das EU-Bildungsprogramm Erasmus gegeben ist. Wo ja sich jetzt in den letzten Jahren dann das doch erheblich das Budget erhöht hat. Es gibt so viele Möglichkeiten wie heute, besonders auch für den Schulbereich, hat es früher nicht so gegeben. Das wird immer intensiver. Jede Schule hat eigentlich Möglichkeiten, da etwas zu machen. Und genau diesen Austausch an Projekten, an Inhalten, an Besuchen, gegenseitig transnationale Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich ist gerade im Schulbereich das eine hervorragende Vorbereitung, vielleicht dann tatsächlich im Studium ein Auslandssemester zu machen oder auf die Idee zu kommen, selbst wenn man Lehre macht, dann vielleicht da Auslandserfahrung zu sammeln. Und ich finde schon, also ich habe da Schulen kennengelernt, gerade die berufsbildenden Schulen, da gibt es wirklich Schulen, die sagen, also gerade Typen, die ein Praktika auch vorgegeben haben, wo es dann wirklich Schulen gibt, die sagen, unsere SchülerInnen so müssen sogar das Praktikum im Ausland machen. Und ja, da ist unfassbares Potenzial, weil gerade junge Menschen dann reflexiv ganz anders erleben, sich ins Verhältnis setzen, aus dem Gewohnten herauskommen. Und für manche ist ja gerade dann oft das erste Mal, wenn sie in der Schulzeit, dass sie tatsächlich mal von den Eltern wegkommen und das erste Mal, wenn es zum Beispiel mit Gastfamilien geht, in einer anderen Familie sind über ein paar Tage.
Also das finde ich auch eine ganz enorme Chance in dieser europäischen Entwicklung. Und ich habe eigentlich auch noch niemanden gehört, die ein Auslandsjahr oder die Auslandsmonate als nicht gut empfunden hätten. Ja, es gibt vielleicht dort und da Probleme mit Essen und so, aber im Grunde genommen so ein Jahr oder ein Dreivierteljahr im Ausland. Selbst die Comenius-Projekte, wo sich drei oder vier Länder zusammentun und dann halt nicht alle in die anderen Länder fahren, aber immer einige. Und Lehrer und Lehrerinnen, die brauchen ja auch eine Horizonterweiterung. Das habe ich auch.
Aber das ist jetzt in dem Erasmus alles eingefügt. Ja.
Ah, das heißt jetzt alles Erasmus?
Das sind wirklich diese ganzen Grenzen, da gibt es alle Möglichkeiten. Also für Schulen gibt es, ich glaube, also Sprachreisen, so ist ja eine ganz eigene Sache, aber grundsätzlich ist natürlich genau das, dass man transnationale Projekte macht, sowohl auf Lehrerebene als auch auf Schülerebene und dass dann, was weiß ich, meistens ist es dann eine Woche ein Austausch ist von Projekten. Es liegt natürlich an der Gestaltung des Projektes. Da gibt es ganz klassische Muster und halt auch Erweiterungen. Aber genau diese Projekte, ich glaube Sokrates und Kopernikus und so weiter, da gar nicht so sehr den Überblick. Das würde man wirklich alles unter Erasmus jetzt sehen.
Also ist schon sehr spannend. Wir haben jetzt über das individuelle Reisen gesprochen, weil ich halt gerade wieder zurückgekommen bin. Aber diese Austauschprojekte, wo man andere Länder kennenlernt, da habe ich nur wirklich positive Eindrücke. Und auch diese Details, zum Beispiel als wir, ich habe auch teilgenommen an so einem großen Projekt mit einem Ort in Ungarn und einem in Lettland und Norwegen. Wie wir dann dort zum Beispiel automatisch bei einem Gottesdienst dabei waren in Ungarn. Und als Geschenk haben wir dann eine Kerze bekommen, um die herum die ungarische Fahne gewickelt war. Ja, das sind zum Beispiel Eindrücke, wo man dann diskutieren kann, weil das gibt es bei uns nicht. Ja? Oder selbst in Norwegen ist in jedem Garten, fast jeden Garten die norwegische Fahne gehisst. Also so der Zugang, wir haben dann vieles auch überlegt, was ist jetzt Patriotismus und wie ist es positiv und wie kann das ausarten ins Negative, wann fängt ein Nationalismus an, weil Patriotismus ist ja prinzipiell ein positiver Wert, ja, solche Dinge, oder wie zum Beispiel diese lettischen großen SchülerInnen, ja, es waren oft sehr große, schöne Frauen, junge, auch Männer, ja, mit welcher Selbstverständlichkeit die sich hinstellen und präsentieren und die Art, wie sie Englisch sprechen, mit diesem rollenden R, aber es ist, ja, das haben wir auch dazugelernt, weil in Österreich war so wie ich es halt mitbekommen habe von den Schülerinnen und Schülern, dass man möglichst so Englisch spricht wie die Engländer selbst, also Oxford-Englisch, nicht die Engländer sprechen ja anders auch. Und in anderen europäischen Ländern hat es sich aber inzwischen auch selbst an den Universitäten durchgesprochen, dass es etwas Schönes ist, den eigenen Akzent mit hereinzubringen ins Englische zum Beispiel. Mhm. Ja? Dass es nicht schlecht ist, wenn Latinen mit dem rollenden R, we are good, und so sprechen.
Ja, oder wie Deutsche oder anders klingen, oder dann Franzosen, wenn sie Englisch sprechen. Ja. Aber das ist halt dann Englisch das Verbindende, das Ideale. Ja. Ich finde, dass Erasmus und also grundsätzlich alle Möglichkeiten, die auch für Lernen im Ausland, im Austausch passieren, unglaublich gut. Ich würde mir zum Beispiel einfach, weil es hat ja die EU das Budget für Erasmus Plus verdoppelt, damals, wie es um die neue Finanzrahmen ging. Das Europäische Parlament wollte es ja verdreifachen, aber ist zumindest dann wirklich insgesamt mehr Geld jetzt tatsächlich da mit der Verdoppelung und wird auch entsprechend genützt. Aber ich finde es oft administrativ nicht gut. Also wenn ich erlebe viele Schulen, die wirklich Erasmus Plus Schulen sind, wo eine totale Dynamik und Aktivität ist, die Möglichkeit nützen. Und dann merkt man halt, ob das jetzt nur so ein Beiwerk ist, weil man jetzt dann quasi einen Ausflug irgendwo hin macht, oder ob es Teil des Unterrichtens, Teil des Lernens ist und man das einbaut. Und ich denke, da hinken wir noch sehr hinterher. Da ist es dann wirklich so eine Gruppe Lehrer, die sich besonders engagieren und ein Projekt draus machen und EinzelkämpferInnen dann sind. Und ich habe gerade eben da kürzlich eine Unterhaltung gehabt mit dem Lehrer, der eingeladen worden ist, da mitzumachen bei einem Projekt, das eine Kollegin gemacht hat und das im Unterricht machen wird, aber nicht einmal das Thema kannte. Und da habe ich einiges hinterfragt. Und was ich dann schade finde, dass der Mehrwert dann einfach oft fehlt. Also die sind mit organisatorischen, was natürlich dazugehört, auch das ist ein Lernen, und mit Abrechnungen so dann betroffen. LehrerInnen kritisieren das und sagen, ja, das passiert ja alles als Zusatz, alles nebenbei in meiner Freizeit und ist unfassbar aufwendig. Aber wo ist dann der Mehrwert? Also zum Beispiel, wenn nur eine Abordnung einer Klasse, wie läuft dann die Kommunikation für die restliche Klasse? Wie ist da das Involvement, beziehungsweise überhaupt zur ganzen Schule? Wie wird der Mehrwert kommuniziert? Was macht man daraus? Also auch dann die Nachbereitung, die vermisse ich dann oft. Das Bleibende, diese Erfahrung, nicht nur zu dokumentieren, sondern dass die im Erlebten halt wirklich auch da ist.
Genau.
Für den Einzelnen natürlich. Also leider ist halt gerade so im Schulbereich, ist es halt begrenzt auf eine Woche oder wenige Tage. Und natürlich können sie da jetzt nicht so schnell oft Freundschaften anbahnen. Manche haben das, weil sie in einer Gastfamilie sind und da sind Kinder und dann entsteht etwas, das schon. Aber was ich, wo meine Wunsch oder meine Erwartung mehr wäre, dass die Ressourcen sind ganz, ganz toll. Es sind viele administrative Hürden, die halt notwendig sind.
Aber es braucht die engagierten Leute.
Aber es braucht halt auch die, die das anpacken und die sich das zutrauen. Und das bleibt halt dann oft wieder an einigen wenigen hängen.
Also wir haben das an meiner Schule in Wales wirklich, muss ich sagen, sehr gut gemacht, weil halt da ein paar Engagierte, ja, unser EU-Vertreter, der auch wichtig ist im Lehrkörper, hat sich hineingehängt und auch der Chef, der ein EU-begeisterter Mensch ist und ich natürlich auch und auch mit dem Team dann in den anderen Ländern. Und wir haben das, was du jetzt dir wünschst, das haben wir eigentlich geschafft und da interessante Erlebnisse gehabt. Wir hatten auch ein Thema, ausgehend von einem einjährigen Kurs, den ich damals mit Freiwilligen gemacht habe. Was ist denn schon normal? Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, was normal ist, wäre doch ein schönes Europathema. Und das haben wir dann auch debattiert mit unseren Partnerschulen. Und das haben die dann auch angenommen. Und das war dann so ganz spannend, weil es dann letztlich als konkretes Thema ist es gegangen um Minderheiten. Wie gehen wir um mit Minderheiten, die also in unserer normalen Welt nicht ganz normal sind? Mhm. Ja? Und für, da hat man gemerkt, Norweger, das war eine, war ganz wie bei uns, ja, die Problematik. Also vor allem mit den Minderheiten, die sich durch Migration ergeben und so. Die Letten hatten ihre Russen. Und die Groß, das war auch so spannend, auch für die Schülerinnen, nicht? Die permanente, existente Angst, schon das eigene Erleben, was Lehrerinnen und Lehrer noch erlebt haben. Und die Ungarn hatten überhaupt keinen. Die haben gesagt, sie nehmen die Deaf and, also die Taubstummen nehmen sie.
Ja.
Und mir war das, über inhaltlich hatte ich die Leitung, mir war das nicht ganz recht, weil ich dachte, ja, ich hätte gern was Brisanteres. Und ich habe dann gesagt, what about the Gypsies? Haben sie ganz befremdet reagiert und beim nächsten Treffen sind sie gekommen und haben gesagt, so, sie haben jetzt diskutiert, sie haben im Lehrkörper, den ganzen Lehrkörper gefragt und sie haben die Maturantinnen und Maturanten alle befragt und niemand konnte auch nur ein positives Wort über die Gypsies sagen und daher können sie die nicht nehmen.
Mhm.
Ja, ich habe dann klein sie haben jetzt die Taubstummen genommen und Menschen mit Behinderung. Da haben wir viel gelernt aus dem und wir hatten auch, so wie du dir es wünschst, eine große Ausstellung am Schluss in Wales bei uns, wo alle diese vier Länder das, was sie gemacht haben zu Hause,
präsentiert haben.
Zum Thema präsentiert haben und eine schöne und auch verschiedene dann auch Musik, was sie halt auch einstudiert haben, je nachdem, oder eine Rede oder so verschiedene Sachen. Ja, das war sehr, sehr schön. Ich glaube, du hättest als Fachmann in dieser Beziehung hättest das mögen.
Aber es klingt natürlich auch nach einer nach einem Schulprojekt.
Da ist es fast ein Schulprojekt und geworden.
Das hat natürlich wieder eine ganz andere Dynamik und einen Mehrwert, wo wenn von der Schulleitung und so weiter viel mehr eingebunden sind, wie wenn das dann punktuell in einer Klasse ist, wo es dann schon sehr schnell normal wird. Und aber ich glaube, das Potenzial, ich finde, die Struktur haben wir, die Möglichkeit haben wir. Manche schrecken halt von der Administration zurück, weil es halt auch mit Aufwand verbunden ist. Und das Organisieren oder auch die Ideen entwickeln hat auch ein Learning. Da braucht man halt auch einen längeren Atem. Das Problem ist halt eingebunden in dem schon sonst so gefühlt hektischen Schulalltag, wo sich ja das dann gar nicht mehr ausgeht. Das merke ich einfach oft, dass Schulen zunehmend stöhnen, wann soll man denn das auch noch machen? Und wir haben ja gar keine Zeit und die Lehrer ohnehin nicht. Und sind einfach überfordert. Also ich habe vor kurzem tatsächlich die Rückmeldung bekommen von einer Schulleitung, die gesagt haben, wir möchten ja unsere Schüler nicht überfordern. Und ich habe für mich den Satz interpretiert, sie haben eigentlich gesagt, wir wollen uns nicht überfordern.
Ja, also Benedikt, das macht mich ganz unrund, weil eigentlich ist das, was wir jetzt sagen, eine Neuauflage dessen, was wir in unseren über 50 Podcast-Folgen immer sagen. Ja? Weil wer muss den Lehrplan erfüllen? Wem gehört der Lehrplan, wenn jetzt endlich eine Gelegenheit ist, Schülerinnen und Schüler selber zu Wort kommen zu lassen, ihr eigenes Interesse zu finden, mit jungen Menschen aus anderen Ländern zusammenzukommen und mit denen parlieren zu können und sich auszutauschen. Und dann sage ich, ja, aber mir fehlt jetzt noch das vierte Kapitel. Ich habe noch nichts über das 19. Jahrhundert gemacht. Daher kann ich beim EU-Projekt nicht mittun. Mhm. Wie wahnsinnig klingt denn das?
Ja, aber es klingt halt vielleicht deswegen so, und das ist meine Kritik daran, weil man, das habe ich vorher gemeint, mit dem fehlenden Mehrwert, weil der Fokus auf das, was das Lernen dadurch ist. Also ich habe ja ganz bewusst diese banale Frage gestellt, was lernen wir durch Reisen, weil das hinterfragen wir nicht. Aber ich denke, im Zusammenhang mit Schule, mit Auslandserfahrung, mit Auslandsprojekte, mit Erasmus+, wo es darum geht, den transnationalen Erfahrungsschatz im Austausch zu machen, ist halt dann schade, wenn man über ein Projekt dann später in Erinnerung redet und eigentlich die Probleme beim Reisen, also ich meine jetzt die Verkehrsverbindung, die Unterkunft, das Essen und was weiß ich alles, in Erinnerung bleibt, aber kein Narrativ, kein Mehrwert. Warum haben wir das eigentlich gemacht und was haben wir dadurch gelernt? Was war die positive Erfahrung, die Chance, die wir dadurch gehabt haben? Und das vermisse ich. Und das hat natürlich, denke ich, darüber diskutieren wir ja oft auch am Rand, auch außerhalb von Podcast-Folgen, das hat halt grundsätzlich auch mit dem eigentlichen pädagogischen, didaktischen Zugang, was Lernen anlangt und der Funktion zu tun.
Ich bin inzwischen an einem Punkt angelangt, wo ich einfach mit Unverständnis auf die Frage reagiere, warum kann sich das nicht ändern, wenn wir das schon 100 Jahre lang wissen? Ich verstehe das nicht, dieses, ich zeig's dir, sozusagen der Stoff muss nur irgendwie angebracht werden in irgendeiner Form. Und wie gesagt, das habe ich eh schon einmal erzählt, dass die Lehrerinnen und Lehrer in meiner, in einem Lehrgang, das Wort Reflexion als Unwort Dann haben sie nur mehr noch gesagt, und dieses Wort mit R, dass der Kosmeier so wichtig ist. Mhm. Ja? Und jetzt denke ich mir, wie kann ich überhaupt als Lehrer und Lehrerin der Klasse einen Film vorspielen und nachher, und dann, der ist einfach da, der Film, und fertig sind wir. Das ist für mich so ein derartiger Unsinn. Unsinn. Wie kann ich einen Film vorspielen und nicht nachher eine längere Reflexionsphase anhängen? Was haben wir daraus gelernt? So wie ein EU-Projekt, wenn wir jetzt zusammenkommen.
Was werde
ich jetzt in mein Wesen aufnehmen von dem, was ich da jetzt erlebt habe mit diesen jungen Menschen aus drei verschiedenen Ländern, die so alt sind wie ich. Mhm. Und wir haben da zusammen debattiert und haben Unterschiede erkannt. Was war da für mich neu? Was hat mich angehoben?
Ja, aber es ist genau diese Bewusstseinsbildung. Ja,
die Reflexion.
Die Reflexion, die natürlich vom Lehrenden unterstützt und gebracht wird und didaktisch eingebracht werden. Wenn ich merke es nämlich oft, dass ich bei EU-Jugenddialogen an Schulen haben wir das Thema Erasmus ja total schnell. Und ich frage natürlich dann genauso, was sind eure Erfahrungen durch Erasmus den Schülern? Und da bin ich halt einfach sehr überrascht, weil genau diese Reflexion, ich meine, da ist viel Aktion und wo man war, und natürlich gibt es auch die Präsentationen mit den und die Präsentationswände und Fotowände und. Aber die Reflexion, setz dich einmal jetzt hin und überlege,
ja,
was hat es dir persönlich, was war deine Erfahrung? Wo hattest du ein Aha-Erlebnis? Wo hat sich deine Meinung geändert?
Genau.
Wo warst du vielleicht in einer argumentativen Konfliktsituation, weil du anders denkst oder weil dir das fremd war oder weil du das nicht verstanden hast? Und was hat das mit dir gemacht?
Genau.
Und das vermisse ich.
Ja, das vermisse ich. Ich möchte ja nicht, also ich weiß nicht, ob du da mal nachgefragt hast, diese wertvollen Jugenddialoge, die du machst an verschiedensten Schulen. Da würde mich echt interessieren, wie hoch ist der Prozentsatz an Verantwortlichen an den Schulen oder an Lehrenden an diesen Schulen, die dann, wenn du weg bist und diese 2 oder 3 Stunden aus sind, die dann eine Reflexionsstunde machen. Was haben wir von dieser Arbeit mit Benedikt Weingartner und mit dem, dass wir uns einige von...
Das ist ja nicht nur meine Arbeit, sondern es ist ja einfach die Möglichkeit, dass wir einen Jugenddialog, dass sozusagen, ich merke es ja oft, das ist ja etwas Neues für die Schulen, dass dann quasi mindestens 4 Klassen, wenn nicht mehr, in einem größeren Rahmen beisammen sind. Es gibt ein Podium, da sitzen auch SchülerInnen oben.
Dass SchülerInnen ein Statement
geben für ein größeres.
Das gehört ja auch hin, das gehört ja reflektiert.
Ja, ja, ich merke es oft natürlich an Schulen, dass diese Erfahrung vollkommen neu ist, dass man das gar noch nie so erlebt hat. Da ist dann vielleicht auch sogar manchmal Potenzial. Mir tut es halt leid, weil das halt auch nicht meine Aufgabe ist, das in der Schule zu etablieren. Aber was du ansprichst, diese Nacharbeit.
Ja, Nacharbeit.
Ich bitte halt immer, und ich habe doch jetzt schon sehr, sehr viele gemacht, mir dann nachher, wäre halt auch sehr dankbar, ein Feedback zu geben. Ich versuche die Kommunikation, natürlich in der Vorbereitung, aber auch nachher, wenn es dann Fotos gibt oder vielleicht sogar mit Einverständnis eine Aufnahme. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, weil ich die Rückmeldung nicht bekomme, aber ich glaube, in den wenigsten Fällen wird es dann passieren. Und vielleicht hat dann kurz ein Wort am Anfang der Stunde, ja, da war das. Aber es scheint nicht die Zeit und der Wille zu sein. Und das hängt ja mit dem zusammen, dass man den Mehrwert nicht erkennt in dieser Reflexion und in der Bewusstbildung, Bewusstmachung auch und was du vorher gesagt hast. Wir haben ja früher, hat es natürlich das Filmzeigen im Unterricht als schon bereits kreative oder pädagogische, didaktische Vielfältigkeit wurde es ja schon angesehen. Aber wenn du natürlich einen Film zeigst und du hast in 50 Minuten dann gar keine Zeit, darüber zu sprechen, dann erledigt sich ja die Sinnhaftigkeit schon von vornherein.
Ja, also...
Und ich muss aber, es hat ja zu meiner Schulzeit, das ist weit jetzt zurück und vor Internet und so weiter, hat sie immer diese Schulfilmaktion auch gegeben.
Ja, wer dann geht.
Oder wo man, ja, aber da ist in den wenigsten Fällen, kann ich mich damit verbinden, erinnern, dass da eine wirklich eine Nachbereitung passiert. Ich kenne es jetzt schon so, weil es oft dann Aktionen gibt, wo dann Kinobesuche sind mit Schulklassen und mit Diskussion oder zumindest eine Hinführung. Aber es hängt halt doch auch oft sehr in der Luft.
Alles. Die tollsten Exkursionen werden angeboten und durchgeführt, auch mit Kindern und Jugendlichen. Die sind sicher gut, aber wenn die Möglichkeit nicht besteht, dass der Einzelne das nachher für sich sozusagen einbinden kann in das eigene System, dann verpufft das. Mhm. Und das ist das, was ich nicht verstehe, dass wir diesen didaktischen Schritt nicht setzen, obwohl es ein Kilometer Literatur gibt dazu, die das alles einfordert.
Die Reflexion.
Und so sollen wir jetzt übers Reisen und den offenen Geist, den man braucht, ja, weil reisen kann man ja genauso wie mit dem EU-Projekt oder mit einem
Natürlich, Film. Das individuelle Reisen und diese Reiseerfahrung haben natürlich viele Ähnlichkeiten. Ja. Und es geht ja gar nicht jetzt im Rahmen der Schule, sondern diese Chance, diese Möglichkeit, wenn ich etwas Neues kennenlerne, braucht natürlich mal die Bereitschaft, die nehmen wir mal an, wenn ich es jetzt schon mal mache, dort kennenzulernen. Aber ich bin jetzt eigentlich für dieses Aha-Erlebnis jetzt im Laufe unserer Gespräches und wie du es gerade jetzt gerade angesprochen hast, auch eigentlich sehr dankbar, nämlich die Reflexion, dass wo da auch ganz konkret die Bedeutung besteht. Wir fragen ja oft, was bringt man das? Ja. Warum tut man etwas, was bringt man das? Ja?
Mehrwert.
Und die Antwort eben genau nach diesem Mehrwert ist natürlich die Reflexion. Wenn du dir nicht bewusst machst, was es dir bringen kann, dann kannst du auch diesen Mehrwert gar nicht einsammeln oder dir gar nicht in die Hand nehmen und bewusst machen. Und, das war indirekt schon das, was ich gemeint habe, was mir fehlt in dieser, die Reflexion, der Mehrwert, das Narrativ, das damit verbunden ist, das Ergebnis. Ja, also finde ich spannend, dass man von der Frage des Reisens und dem Bewusstmachen, was in vielen Bereichen eigentlich der Anspruch ist, wie ist es denn dann mit der Reflexion?
Ja, und ich kann ja genauso reisen. Ja. Ich kann mir einen Cluburlaub buchen, einschließlich Flug, gibt schon sehr, sehr günstig. Und dann war ich 2 Wochen lang in irgendeinem Ausland und habe nichts mitbekommen von dem Land.
Elsbeth, da geht es nur um Sonne und Strand und Meer und Berieselung und selbst da habe ich noch irgendwie Verständnis, wenn jemand aus seinem Alltag rausbricht und einfach einmal abschalten möchte, würde ich jetzt gar nicht so bewerten wollen. Okay, Ballermann ist dann wieder eine andere Geschichte.
Ja, eben.
Aber
ja, es gibt die ganze Bandbreite.
Es gibt die ganze Bandbreite. Ich würde es jetzt da nicht eben verteufeln, das wollte ich damit sagen.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, was Neues kennenlernen liegt dann an meiner Bereitschaft.
Und drüber nachzudenken. Also mir hat das ja auch persönlich gut getan, auch wenn ich mit zum Beispiel mit dir spreche über die Reise, dann wird mir selber auch viel mehr bewusst, was ich gelernt habe. Und darum mache ich auch von jeder Reise, es kann man jetzt auch pädagogisch umsetzen auf die Schule, ich mache von jeder Reise eine ganz persönliche Dokumentation für mich im Nachhinein mit meinen Fotos, dass mir dann wieder ganz bewusst wird, wo war ich, was war da. Und dann erst habe ich das Gefühl, jetzt bin ich sozusagen da angekommen, wo ich war bei dieser Reise. Also es braucht die Nachbereitung, selbst bei einer privaten Reise. Mhm. Wenn man was lernen möchte, dann muss man darüber nachdenken. Und das gibt für die Zeit, Schule ganz
die
besonders.
Die Zeit, die man sich auch gibt dafür.
Ja, und das ist wichtig. Darum verstehe ich nicht, dass das nicht schon längst selbstverständlich auch in der Schule ist.
Ja, siehst du, da öffnet sich schon wieder alles thematisch, worüber wir schon oft geredet haben. Es ist halt die Frage, wird darin entdeckt, dass Learning dadurch passiert oder nicht? Und wenn natürlich das Verständnis von Unterricht im alten klassischen Stil in der Berieselung, in dem Frontalunterricht besteht, dann hat man die Offenheit dafür nicht und auch nicht die Wertschätzung.
Ach, so ist's.
Ja, also Reflexion, ein Plädoyer für Reflexion in allen Bereichen und auch beim Reisen und was das für mich bedeutet.
Ja. Der Mehrwert, wo, ja, wie heißt das Schillersche Traktat? Zu welchem Ende, hat er gesagt, lernen wir Geschichte in so einer großen Schrift? Also wozu? Also man müsste immer, und das finde ich, ist jede Lehrerin und jeder Lehrer auch den Lernenden schuldig, dass die erkennen können, wozu?
Mhm. Wozu? Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt.